Ja, liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Wir hatten eine gute Fahrt, ich glaube, außer uns war niemand auf und so sind wir glücklich nach oben gekommen. Ja, heute dürfen wir ja schon den vierten Adventssonntag feiern. Und wie wir schon gehört haben, die Weihnachtsfeiertage, die stehen unmittelbar bevor. Übermorgen ist schon wieder Heiligabend, gefolgt von den beiden Weihnachtsfeiertagen, in denen wir uns wieder neu der Geburt unseres Heilandes und Retters Jesus Christus gedenken und erfreuen dürfen. Doch, liebe Geschwister, blenden wir nochmals zurück. Was sind sie uns gewesen? Was haben sie mit uns angefangen, diese nun vergangenen Adventswochen? Advent bedeutet ja Ankunft, Zeit des Innehaltens, Zeit der inneren Einkehr, damit wir bereit sind, wenn unser Herr Jesus Christus in diesen Weihnachtstagen in ganz besonderer Weise in unsere Herzen einziehen möchte. Oder war die diesjährige Adventszeit eine pure Stresszeit des Einkaufens und Vorbereitens auf die Feiertage und des Jahresabschlusses in Betrieben und Schulen, wie es halt mehr oder weniger üblich ist, worüber uns die Zeit des Innehaltens mehr oder weniger unbewusst verloren ging. Lassen wir uns doch am heutigen vierten Adventssonntag von dem alttestamentlichen Propheten Zacharia einladen, recht Advent zu begehen und feiern. Der alttestamentliche Bibelabschnitt, aus dem unser heutiger Predigttext genommen ist, steht im Propheten Zacharia und möchte uns einladen, recht Advent zu feiern. Er ist überschrieben, das Kommen des Friedefürsten. Ich lese uns dazu aus dem Buch des Propheten Zacharia, Kapitel 9, den 9. Vers. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Warum war es den alttestamentlichen Propheten so ungemein wichtig, so oft und so intensiv auf den kommenden Retter hinzuweisen? Ist es uns bewusst, was der Sündenfall des Menschen an und für sich und auch unsere persönliche Schuld, unser tägliches Versagen für den heiligen Gott bedeutet? Der fleckenlos reine und heilige Gott, der uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, wie soll er mit uns, die von ihm so ersehnte Gemeinschaft haben, wie er sie für sein Ebenbild Mensch gedacht hat, die wir uns doch von ihm durch unsere Schuld losgesagt haben. Doch der große heilige Gott hat für dieses unseres gottverlassenen Dilemmas eine Lösung bereit, die ihn allerdings sein Herzblut kostet. Schon in 1. Mose 3, Vers 15, als Adam und Eva nach dem Sündenfall noch im Paradies sind, kommt des heiligen Gottes grenzenlose Agabeliebe zum Vorschein, die zwar die Sünde hasst und deshalb auch keine Gemeinschaft mit ihr haben kann, aber den verlorenen Sünder von Herzen liebt. Dort steht geschrieben, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also der erste biblische Hinweis auf diesen Retter, der uns durch sein Blut den Weg ins Vaterhaus wieder ebnen kann. Wie hat dieser Rettungsplan Gottes für seine Menschen die Propheten des alten Bundes doch beseelt, die sich seinem Geist öffneten und durch sie schon im alten Bund zum Trost und uns als neutestamentliche Gemeinde zum Wahrheitszeugnis der ganze Rettungsplan Gottes offenbart wurde. Schon der Prophet Jesaja, ca. 750 Jahre vor Christus, sah das ganze Rettungswerk Gottes schon in der Gegenwarts- und in Kapitel 53 in allen Einzelheiten beschrieben, in der Vergangenheitsform. Deswegen wird ja das Jesaja-Buch auch oft als das Jesaja-Evangelium bezeichnet. Empfehlenswert ist, zu Hause sich mit den Kapiteln 40 bis 55 zu beschäftigen. Es ist bestimmt für jeden, der es tut, ein großer Gewinn. Sie sind überschrieben, diese 16 Kapitel, das Trostbuch von der Erlösung Israels. Heute möchte ich zwei Verheißungen über den kommenden Gottesknecht aufgreifen und vorlesen. Gerade aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 42, Vers 1 bis 4. Dort heißt es: Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Siehe, beginnt diese wunderbare Verheißung. Das heißt, jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Und nun beschreibt der Prophet Jesaja, durch Gottes Geist gewirkt, dieses Besondere. Gott stellt seinen Auserwählten vor, an dem seine Seele wohlgefallen hat, um für unsere Schuld in den Riss zu springen. Ja, und da gibt's nur einen, nämlich seinen eingeborenen Sohn, den er sich vom Herz reißt, um ihn für uns Menschen zum Knecht zu machen, ohne großes Getöse, sondern wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie wunderbar beschreibt der Prophet den Auftrag dieses Lammes. Unsere geknickte Gottesbeziehung und unsere Hoffnung auf Erlösung wird er nicht auslöschen, nicht zunichte machen, sondern durch die Treue dieses Gottesknechtes wird er das Recht auf Erden aufrichten, das heißt unsere Schuldfrage vor Gott lösen, das dann bis in alle Ewigkeit gilt. Hier strahlt schon im Leiden dieses Gottesknechtes Ostern und Himmelfahrt durch. Wie das in der Realität geschieht, beschreibt Jesaja im 53. Kapitel bereits in der Vergangenheitsform, in fast unbegreiflicher Klarheit in den Versen 4 und 5. Dort heißt es: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Erahnen wir ein wenig, was der lebendige Gott für unsere Rettung eingesetzt hat? Wir können es nur erahnen, begreifen können wir sowieso nicht. Doch glauben dürfen wir es, weil es uns durch sein lebendiges Wort so überliefert ist. Ja, und anstecken lassen dürfen wir uns von der heiligen Begeisterung des Propheten Zephania, wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke, Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Oder dem Jubel des Propheten Zacharia in unserem heutigen Text. Beide Propheten sind ja Zeitgenossen, circa 300 Jahre vor Christus. Und beide Propheten durchlebten bestimmt eine schwierigere Zeit wie wir heute. Der erste Schub der Israeliten ist aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt, um den Tempel wieder aufzubauen, wie es das Buch Esra beschreibt. Israel war also damals wirtschaftlich, strukturell und kulturell weit schlimmer dran als wir heute. Ihr damaliges Sozialsystem oder wie man es auch nennen mag, existierte durch die lange Gefangenschaftszeit überhaupt nicht mehr. Menschlich gesehen gab es da nicht viel zu bejubeln. Doch auch Zacharia lässt sich trotz aller irdischen Widrigkeiten vom Geist Gottes in diesen Freudenjubel mit hineinnehmen. Mehr noch, der Geist Gottes steigert sogar noch diesen Jubelruf. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Geht das überhaupt? Sich in so einer bescheidenen Situation, in der Israel gerade noch ist, in der noch verwüsteten Heimat, sich sehr freuen und dazu noch jauchzen? Menschlich gesehen ist das unmöglich. Doch Gottes Geist hat dem Propheten Zacharia den Blick geweitet für das kommende Friedensreich des Messias. Und da versetzt ihn Gottes Geist in eine Schau, die unserem menschlichen Denken entgegengesetzt verläuft. Das bezeugen auch die Aussagen, wie er diesen kommenden Messias beschreibt. Siehe, ruft uns auch hier Zacharia, wie auch vorhin Jesaja zu, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges für euch, das menschlich nicht unbedingt logisch ist. Dein König kommt zu dir. Wo gibt's denn das? Dass sich ein Herrscher so weit herunterlässt zu seinen Untertanen, bis hin zum Geringsten. Das hat unser Erdball wohl noch nicht gesehen. Und dann sollen wir uns freuen und auch noch jubeln und wissen ja noch gar nicht, was auf uns zukommt. Also bei mir hat weder unser Herr Bundespräsident noch unsere neue Kanzlerin oder Wiederkanzlerin Frau Merkel angeklopft, um mich zu besuchen. Was hätte sie auch für einen Anlass? Das wäre doch von mir völlig vermessen und absurd zu glauben, dass diese Persönlichkeiten und Repräsentanten unseres Volkes bei mir einen Besuch abstatten wollten oder gar sollten. Aber jetzt will dein und mein König zu uns ganz persönlich kommen, nicht um einen Besuch zu machen, sondern Wohnung bei uns zu machen, uns ganz in seinen Besitz zu nehmen. Was ist denn das nun für ein König? Pastor Wilhelm Busch, der ehemalige Jugendpastor im Weiglihaus in Essen, erzählt einmal vor langen Jahren ein Erlebnis, das sich bei mir festgesetzt hat. Er war auf einer Verkündigungsreise in Oslo in Norwegen. Er hatte an einem bestimmten Tag gerade Zeit und Muße und hatte erfahren, dass gerade an diesem Tag das norwegische Königspaar eine pompöse Pferdekutschenausfahrt hatte von seinem Schloss zum norwegischen Parlament, um deren neuerliche Regierungsperiode feierlich zu eröffnen. Auf geht's, Wilhelm, dachte er sich. Nichts wie hin. Das norwegische Königspaar lässt du dir nicht entgehen. Vor dem Schlosstor angekommen, hatten schon viele Menschen den Straßenrand gesäumt, durch welche das Königspaar durchkommen sollte. Also hat sich der Wilhelm auch in die Menschenkette eingereiht, denn schließlich wollte er ja auch den König sehen. Doch plötzlich rannte eine größere Gruppe von hauptsächlich jungen Menschen weg in eine ganz andere Richtung. Oh, dachte Wilhelm Busch, womöglich nimmt der König heute einen anderen Weg zum Parlament, also nichts wie hinterher. Doch am anderen Ende des Schlosses angekommen, kriegt er mit, wie die jungen Leute eine exzentrisch bemalte Filmdiva begeistert umringen. Ach, dachte er sich, Wilhelm, das ist bestimmt nichts für dich. Spute dich lieber zurück, nicht dass du noch den König versäumst. Wieder vorne angekommen, stellt er fest, die Menschenansammlung an der Straße des Königs hatte sich aufgelöst. Während seiner Abwesenheit war der König abgefahren. Wilhelm Busch schließt seine Geschichte mit den Worten: Den König von Norwegen wird's bestimmt nicht sonderlich gestört haben, Wilhelm Busch nicht kennengelernt zu haben. Doch ich, der Wilhelm Busch, habe den norwegischen König versäumt, weswegen ich eigentlich gekommen bin. Soweit die Geschichte von Wilhelm Busch. Wie sieht es denn mit mir, mit dir aus? Wenn der König aller Könige bei uns einziehen möchte, wenn er unser Herz, unser ganzes Sein in Besitz nehmen möchte, wenn er uns aus unserer schuldverstrickten Situation herausführen möchte in die Freiheit des Vaterhauses. Darf ich einfach die Frage in den Raum stellen? Hat die nun bald zu Ende gehende Adventszeit dein Herz vorbereitet, dass an diesem Weihnachtsfest der König aller Könige Raum und Wohnung in dir beziehen kann? Oder haben dich lauter gute und schöne Nebensächlichkeiten daran gehindert, dass du bis heute diesen König versäumt hast? Darf ich dich heute nochmals einladen im Namen dieses Königs, dass du dein Herz für ihn öffnest, dass er heute bei dir einziehen kann? Was ist denn das für ein König, der bei dir und mir einziehen möchte? So wie ihn hier der Prophet Zacharia beschreibt, ist menschlich betrachtet so unlogisch wie was. Was hat er für Eigenschaften? Die passen doch überhaupt nicht zum Status eines Königs. Ein Gerechter und ein Helfer. Wie passt das zusammen? Entweder ist er ein Gerechter sprich ein Richter, dem das Recht über alles geht, oder er ist ein Helfer, dem die Barmherzigkeit über alles geht. Ja, und dann auch noch arm. So arm, dass selbst die Mäuse in der Vorratskammer zu jammern anfangen. Da hat er doch nicht nur den Beruf verfehlt, sondern da kann er auch gar nicht den Status eines Königs haben. Weiter beschreibt Sacharja den König, dass er auf einem jungen Esel reitet, einem Lasttier. Das ist doch vollkommen absurd. Einem König steht doch zumindest ein reinrassiges, edles Pferd mit gutem Stammbaum aus einem erlesenen Gestüt zu. Nochmals die Frage: Was ist denn das nun für ein König, den hier der Prophet Sacharja beschreibt und der zu dir und mir kommen möchte? Mit dieser knappen Beschreibung der kontrahierenden Wesensarten dieses kommenden Königs lässt uns der lebendige Gott tief in sein liebendes Retterherz sehen. Gott, der die erhabene Majestät in Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist, reißt sich sein Liebstes von seinem Vaterherzen und schickt ihn als kleines Kind auf diese gottverlorene und verlassene Welt. In der Weihnachtsgeschichte wird beschrieben, wie weit er sich erniedrigte. Niemand gönnte ihm einen Platz auf dieser Erde. Es stand noch nicht einmal eine Wiege bereit, geschweige denn eine Herberge. In der niedrigsten Kaste, wir wissen nicht einmal genau, ist er in einem Viehstall geboren. Und weil da nichts anderes da war, war sein erstes Bett eine Futterkrippe. Bei den Mächtigen dieser Zeit war er auch nicht willkommen. Das bezeugt der Kindermord des Königs Herodes. Dann wird er weiter beschrieben als Helfer, der bettelarm war an irdischen Gütern und statt eines stolzen Rosses mit einem jungen Lastesel daherkommt. Liebe Geschwister, hier schließt sich der Kreis. Hier kommen Weihnachten, Karfreitag und Ostern zu einer Einheit zusammen. Er wurde so arm um unsertwillen, dass kein Mensch ausgeschlossen bleibt von seinem Rettungswerk. Alle menschlichen Kasten, vom höchsten bis zum geringsten, sind hier eingeschlossen. Durch dieses Netz kann kein Mensch fallen, und damit wird er zum Helfer für alle Menschen. Deswegen zog er auch vor seinem Leid und Sterben auf einem Lastesel in Jerusalem ein, wie es der Evangelist Matthäus in seinem Evangelium Kapitel 21, Vers 5 und 6 beschreibt, weil er alle Last auf sich nahm, alle unsere Schuld am Kreuz gebüßt hat, um uns mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Und damit ist der Weg zum Vaterhaus für uns frei geworden. Der Jünger Johannes beschreibt diese unsere Versöhnung mit Gott in seinem Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und 16. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und um Gnade. Bleibt noch die Frage, was machen wir nun mit diesem Retter, mit diesem König, der bei dir und mir einziehen möchte? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir können ihn ablehnen und sind für Zeit und Ewigkeit von Gott getrennt und verloren. Oder zweitens, wir machen es wie Johannes und nehmen uns das Königs Fülle voller Gnade und Wahrheit an, die er für uns durch sein Erlösungswerk anbietet. Dreimal benutzt hier Johannes den Begriff Gnade. Nun liegt es an dir und mir, dieses Gnadenangebot unseres Herrn Jesus Christus anzunehmen oder abzulehnen. Diese unsere Entscheidung ist freiwillig. Niemand drängt uns dazu. Doch denken wir immer daran, deine und meine Entscheidung für oder gegen diesen Retter hat Konsequenzen schon für diese Zeit und erst recht für die Ewigkeit. Ob er, Jesus Christus, als der große Weltenrichter dich einstens verdammen muss, oder ob du in alle Ewigkeit mit ihm regieren, ihn ohne Ende anbeten und lobpreisen darfst. Heute ist noch Gnadenzeit. Denn wir leben im Advent des kommenden Weltenrichters. Heute kannst du dich noch für ihn entscheiden und sein Gnadenangebot annehmen. Ob du es noch heute Abend kannst oder gar morgen oder übermorgen, ist uns verborgen. Denn wir wissen nicht, wie lange diese Gnadenzeit für jeden Einzelnen von uns währt. Wohl dem, der sein Haus bestellt hat und mit dem Liederdichter singen und beten kann. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, woanders als in Jesu Wunden. Da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Amen.